Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Alltagstipps und Alltagswunder. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz engagiert sich seit über 30 Jahren für ein besseres Leben mit Demenz. Ob mit der Alzheimer-Krankheit, der frontotemporalen Demenz, Lewy-Body-Demenz oder anderen Demenzformen. Wir unterstützen Menschen mit Demenz und ihre Familien darin, ihren Alltag besser zu bewältigen. Dies tun wir sehr praxisnah, zum Beispiel am bundesweiten Alzheimer-Telefon, über unsere Broschüren, über Tagungen und Kongresse und über diesen Podcast. Wir informieren und sensibilisieren die Öffentlichkeit über die Erkrankung. Und wir sind ein unabhängiger Ansprechpartner für Medien, Fachverbände und Forschung. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen uns dabei, eine demenzfreundliche Gesellschaft zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt unter www.deutsche-alzheimer.de/spenden.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vor einiger Zeit haben wir Sie im Alzheimer-Info der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und auf Social Media darum gebeten, uns Ihre kreativen Momente im Alltag mit Demenz zu schicken. Die Momente, die Ihnen dabei helfen, Herausforderungen zu bewältigen. Welche kleinen Alltagswunder haben Sie erlebt und wie helfen Ihnen Humor und Spontanität im Alltag bei kleinen oder größeren Aufgaben? Und was soll ich sagen, viele haben sich gemeldet und ganz berührende, amüsante oder einfach schöne Geschichten aus ihrem Alltag erzählt. Starten wir mit Michaela Hanecker-Wall.
Wir haben seit 21 die Demenz, mein Mann und ich begleite ihn. Wir gehen den Weg gemeinsam. Wir hatten auch schon einen Vortrag bei uns in der Gemeinde, die sich sehr gefreut haben, als der Adi bereit war zu sagen, wir gehen offen damit um und reden offen drüber. Und was sich echt als segensreich entwickelt hat, ist, wir haben ein Ritual in der Früh, ein relativ ungewöhnliches, in dem wir uns in die Augen schauen. Wir sitzen gegenüber, es dauert 2-3 Minuten, wir zünden unser Kerzal an. Ob man jetzt gläubig ist oder nicht, man kann das ja auch abwandeln. Auf jeden Fall geben wir uns die Hände, schauen uns in die Augen und Adi sagt dann einen heilenden Satz. Ich bin hier an meinem perfekten Platz. Und der ist da bei dir, da bin ich zu jeder Zeit geborgen und in Sicherheit. Und ich sage dann auch meinen heilenden Satz, der für mich ist. Ich schaue zurück auf mein Leben und bin damit in Frieden. Und dann suchen wir noch was, wo wir Danke sagen können für den Tag oder für gestern. Irgendwas, was uns einfällt, damit die Dankbarkeit gepflegt wird. Was ganz ein wichtiger Punkt ist bei der Demenz, dass man nicht verfällt in diesen Blickwinkel, dass alles nur noch schlecht ist, sondern es gibt ganz viele Gelegenheiten, sich für kleine Dinge zu bedanken. Und wenn ihm nichts einfällt, dann fange ich an und er kommt nach mir, damit ich ihn ein bisschen inspirieren kann. Und das Einfachste ist zu sagen, danke, dass ich heute noch gut geschlafen habe. Danke, dass die Sonne scheint. Wir bedanken uns bei der Heiligen Maria. Das kann aber jeder für sich selber machen. Wir schauen uns dabei in die Augen. Wir kommen uns ganz nah. Und dieser nahe Moment trägt fast den ganzen Tag. Das heißt, wenn es mal schwierig ist, dann denken wir da dran. Und da ist eine Klangschale noch dabei, die er dann klingen lässt. Und ganz zum Schluss sagt er, das letzte Wort heißt Amen. Und dann bläst er noch die Kerze aus. Und wir haben so gegenüber sitzend, Hand in Hand, so einen nahen Moment, bessere Medizin gibt's überhaupt gar nicht. Und mit dieser Dankbarkeit dazu, wo ich wirklich merke, wie wichtig das ist, dass wir das üben und beibehalten, Danke zu sagen.
In diesen zu Herzen gehenden Worten steckt so viel drin. Ich bin zu Laura May in die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft geradelt, damit sie, die täglich mit Angehörigen am Alzheimer-Telefon zu tun hat, sie ein wenig einordnet und damit für andere Angehörige erfahrbar macht. Fangen wir mal damit an, dass Frau Hanneka Wall und ihr Mann ganz offen mit der Erkrankung umgehen.
Ich glaube, das fällt manchen einfacher und manchen schwerer. Aber wir plädieren auch immer sehr dafür und auch in unseren Beratungsgesprächen. Wenn es gelingt, damit offen umzugehen, ist es für alle eigentlich leichter. Sowohl innerhalb der Familie als auch nach außen. Denn viele Menschen, die vielleicht sich vielleicht doch ein bisschen wundern, können das besser verstehen und dann auch offener damit umgehen und verständnisvoller damit umgehen, wenn sie wissen, da ist eine Demenz im Spiel. Also es macht alles so ein bisschen, kann es leichter machen.
Dass Frau Hanneka Wall und ihr Mann jeden Morgen den Tag gemeinsam begrüßen, eine wunderbare und liebevolle Gewohnheit.
Also das ist natürlich ein außergewöhnlich schönes Ritual. Und Rituale an sich sind so wichtig. Also in allen Varianten über den Tag, das sagen wir auch ganz oft am Alzheimer Telefon. Also wenn es geht, irgendwie so Rituale können auch neu nochmal versucht werden, neu eingeführt zu werden oder an bestimmten Ritualen festzuhalten. Also Rituale geben Sicherheit und Orientierung und sind deswegen gut einzubringen und anzuwenden. Also ein großes Plädoyer für Rituale. Trotz der Krankheit und auch der Schwere der Krankheit ist da ganz viel auf Augenhöhe und voneinander lernen, miteinander irgendwie zu sein. Und ich habe mir noch so notiert, das fand ich eben auch so bezeichnend und wird an diesem Ritual so schön deutlich. Es geht darum, in Kontakt zu sein. Über den Blick, sie schauen sich in die Augen. Sie geben sich die Hände. Berührung. Das ist in Kontakt sein, ganz konzentriert aufeinander. Also mit Menschen mit Demenz ist es wichtig, darauf zu achten, wie gut sind wir gerade im Kontakt. Und schwierige Situationen entstehen nämlich auch oft, weil man nicht in einem guten Kontakt ist. Und das immer innezuhalten, auch in schwierigen Situationen zu gucken, wie kann es gelingen, in einen guten Kontakt zu kommen. Und das ist der Blickkontakt, das können auch Berührungen sein und innehalten. Ich versuche, dich jetzt zu verstehen. Und das spüren natürlich Menschen mit Demenz. Und dann ändern sich Situationen auch, wenn sie merken, hier ist jemand, der ist mit mir im Kontakt. Wenn ich das schaffe, näher herzustellen oder auch so ein bisschen Atmosphäre durch ein schönes Licht, durch Musik oder Klang. Das sind wichtige Einflussfaktoren.
Mehr von Frau Hanneka Wall später. Auch der Ehemann von Christine Warnke ist demenzerkrankt. Er hat eine Lewy-Body-Demenz und lebt seit 3 Jahren in einer Pflegeeinrichtung.
Ein Symptom dieser Demenzform zeigt sich in aggressivem Abwehrverhalten, in Situationen der Überforderung, in der Regel abends, wenn man mal müde ist und nicht mehr versteht, was mit ihm passiert oder von ihm erwartet wird. Wenn er die Versorgung heftig abwehrt, hilft am besten, aus dem Raum zu gehen und nach kurzer Zeit neu zu starten. Mein Mann singt gern. Sein Lieblingslied, Die Gedanken sind frei, anzustimmen, wirkt meistens entspannend auf ihn und er macht mit. Je geduldiger und entspannter sein Gegenüber ist, gibt ihm Zeit, in Kontakt zu gehen. Ich persönlich habe in diesen Jahren gelernt, ihn ohne Erwartung zu treffen, mich auf seine momentane Befindlichkeit, seine Bedürfnisse einzustellen, mit ihm mitzuschwingen, Augenkontakt zu suchen und zu halten. Er erkennt mich, weiß meistens meinen Namen. In seinem liebevollen Blick erkenne ich, dass er spürt, dass er gemeint ist. Emotional ist unser Kontakt unverändert. Die emotionale Verbindung lässt sich über innigen Blickkontakt immer mal wieder für einen Augenblick zum Leben erwecken und beruhigt meinen Mann. Das sind kostbare Momente für ihn und für mich. Das Herz wird nicht dement. Gelernt habe ich, dass der Moment zählt. Dies wird bei jeder Begegnung geübt.
Wie wichtig es ist, in wahrhaftigem Kontakt zu sein, zeigt auch die nächste Geschichte, für die ich Helga Schneider-Schelte in die Sendung holen möchte. Sie hat das Thema Alltagswunder und Alltagstipps auch angeregt. Sie hat viele Jahre für die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft gearbeitet und Sie kennen sie vielleicht auch aus so mancher Folge des Demenz-Podcasts. Umso mehr freue ich mich über ein Wiederhören. Ihre Tochter feierte in Berlin Erstkommunion und Helga Schneider-Schältes Eltern reisten aus Süddeutschland an. Ihre Mutter war damals schon im mittleren Stadium der Demenz. Die Anreise lief wie geplant. Ihre Mutter war immer gern mit dem Auto unterwegs.
Dann waren sie in Berlin. Sie haben bei mir übernachtet und wir haben so geregelt, dass meine Schwester in der Nacht bei ihr war, sodass mein Vater gut schlafen konnte. Und es war gut geregelt und wir hatten das gut organisiert. Was ich nicht bedacht habe, war, dass ich an dem Tag vor der Kommunion noch sehr viel zu tun hatte. Also ich wollte Kuchen backen, es gab einiges zu organisieren, einiges abzusprechen. Das heißt, ich war den ganzen Tag auf den Beinen, lief durch die Wohnung und hatte dieses und jenes zu tun und brachte auch eine gewisse Unruhe mit in den Raum. Meine Mutter hat das alles soweit mitgemacht, nur in der Nacht wurde es dann richtig schwierig. Sie konnte nicht schlafen, ständig aufgewacht und wurde immer irritierter, nervöser, fand sich nicht zurecht. Sie fand sich in meinem Schlafzimmer nicht zurecht. Sie wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Auf jeden Fall nachts um 3, 4 weckte mich meine Schwester und meinte, es sei überhaupt nicht mehr möglich, Mama würde keine Ruhe finden. Okay, ich bin dann ins Schlafzimmer und habe gemerkt, sie war so völlig durcheinander, dass ich schon Sorge hatte, ich muss sie ins Krankenhaus bringen. Also mit der Kommunion, das wird alles gar nichts mehr. Dann habe ich mich neben sie gesetzt. Dann fiel mir ein, dass wenn ich ihr spiegle, wenn ich ihr sage, was ich jetzt gerade erlebe und empfinde, dass das vielleicht helfen kann. Also habe ich gesagt, Mama, ich verstehe, dass du ganz durcheinander bist, alles ist fremd und ich hatte den ganzen Tag keine Zeit für dich und da kommt man ja durcheinander und da wird man ja verwirrt. Und ich habe sehr ruhig gesprochen und saß neben ihr, habe ihr die Hand gehalten und ich habe gemerkt, mit meinem Reden und immer wieder drauf eingehen, ich verstehe das sehr, dass du komplett durcheinander bist, wurde sie immer und immer ruhiger. Und nach circa einer Stunde meinte sie, sei müde, hat sich wieder hingelegt und hat bis in der Früh geschlafen. Und am nächsten Morgen war sie wie ausgewechselt, sie war ruhig und sie konnte mit zur Kommunionfeier gehen und sie hat den ganzen Tag, hat sie durchgehalten und war bei der Feier dabei. Und es war für mich so eine bewegende Situation, dass es hilft, wenn ich nicht dagegen gehe, sondern mit ihrem Gefühl mitgehe. Und gerade bei meiner Mutter, die an Alzheimer erkrankt ist, ist dieses auf das Gefühl eingehen und sie bestärken in ihrem Gefühl, dass ihr Gefühl schon okay ist, dass das für sie sehr wirkungsvoll war. Und es hat unsere Beziehung gestärkt. Von daher möchte ich gerne mitgeben auf den Weg, wenn es irgend möglich ist, so das, was ich als Angehörige spüre, das in Worte zu fassen, zu bestärken und ja, damit auch letztendlich die Beziehung stärken.
Das ist ganz und gar nicht einfach, wenn Angehörige eben selbst angespannt sind, wie in der gerade gehörten Anekdote. Aber Laura May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft weiß, es ist ein Weg, der Ruhe, Beruhigung in die Situation bringen kann. Und das können Menschen mit Demenz selbst nicht mehr leisten.
Der Erkrankte kann nicht mehr reflektieren, aber ich kann es zumindest versuchen. Manchmal hilft auch schon der Versuch. Also wenn die Person merkt, mein Gegenüber versucht mich zu verstehen, und da ist eben auch wieder dieses gut im Kontakt sein, auf Augenhöhe sein, dieses auch Spiegeln der Emotionen. Ich merke, du bist ganz unruhig und aufgeregt und keiner ist so richtig für einen da. Und wenn man da diesen Ton trifft, die Emotionen richtig benennen kann, ist es sehr erleichternd für die Person mit Demenz, weil sie sich dann genau verstanden fühlt. Und sowas trägt natürlich zur Beruhigung bei. Und eben nicht den Fehler zu machen, jetzt wortreich zu erklären, sondern wirklich innezuhalten, auf Augenhöhe ruhig diese Emotionen zu benennen. Das kann ein Wunder wirken.
Es muss nicht gleich das große Familienfest sein. Auch im Alltag kommen An- und Zugehörige immer mal wieder in Stress, weiß auch Helga Schneider-Schelte, die von einem weiteren Erlebnis mit ihrer Mutter erzählt.
Mein Tipp wäre, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Es gab eine Situation, sie musste dringend zum Arzt und wir sind mit dem Auto zum Arzt gefahren und sie war beim Arzt. Und als wir dann rauskamen und sie ins Auto steigen sollte, wusste sie nicht mehr, wie das geht. Sie konnte nicht mehr ins Auto steigen. Ich wurde ganz nervös. Ich habe ihr gesagt, Mama, geht doch ganz einfach, schau, so und so und so geht es. Und meine Mutter wurde immer, immer, immer nervöser, bis ich schließlich aufgegeben habe. Ich habe das Auto abgeschlossen und habe gesagt, Mama, komm, lass uns eine kleine Runde spazieren gehen. Und wir sind spazieren gegangen und es war ein ganz schöner Spaziergang. Sie wurde ruhiger, sie wurde klarer. Und dann sind wir wieder zum Auto zurückgegangen. Ich habe das Auto aufgeschlossen und plötzlich war es gar kein Problem mehr. Sie konnte gut wieder ins Auto einsteigen und wir sind dann zusammen nach Hause gefahren. Im Nachhinein wurde mir klar, der Arztbesuch hat sie sehr aufgeregt. Und es war dann für sie ganz schwierig, sich zu konzentrieren oder sie war so verwirrt, dass sie eben es nicht mehr geschafft hat, ins Auto einzusteigen. Von daher, wenn etwas nicht klappt, aus der Situation herausgehen, was anderes machen, aus dem Raum gehen und dann einen neuen Versuch starten. Meistens gelingt es dann viel, viel besser.
Wenn man irgendwie merkt, dass da so eine Aufregung im Spiel ist und auch dann gegenseitig sich man selber auch aufgeregter wird, weil man muss nur unbedingt los oder irgendwo hin und da steckt ja auch dieser Stress dahinter. Und Stress ist natürlich immer irgendwie Gift, wenn man so will. Diese Gefahr, dass sich das dann irgendwie hochschaukelt. Wenn man das schafft, auch ein Stück weit zu erkennen und dann auch nochmal merkt, okay, ich muss jetzt hier nochmal ein Stück zurücktreten oder wir müssen nochmal eine kleine Kurve machen, indem wir jetzt nochmal aus der Situation rausgehen, ein paar Minuten später nochmal neu ansetzen. Je angespannter man selber als Begleiterin oder Pflegeperson ist, das spüren Menschen mit Demenz, den eigenen Stress und dann wird es ja meistens noch schlimmer statt besser.
Wie wichtig es ist, in gutem und ruhigem Kontakt zu sein, zeigt auch das folgende Erlebnis, das uns zugeschickt wurde.
Meine Mutter war an Demenz erkrankt. Sie ging auf eigenen Wunsch ins Heim. Ein Mann als Pfleger würde sie aber immer ablehnen, sagte sie zuvor. Doch dann war es ausgerechnet ein männlicher Pfleger, der sich am besten um sie kümmerte. Und weil sie sich aber seinen Namen nicht merken konnte, nannte sie ihn einfach den Dicken. Und irgendwann dann erzählte sie mir, dass sie den Dicken heiraten würde. Doch dann hielt sie kurz inne und fügte hinzu, natürlich nur, falls seine Frau nichts dagegen hat. Ich musste so lachen und sie lachte mit, das war wunderbar. Bitterer Nachklapp. Der Dicke wurde später in eine andere Station versetzt, weil er sich zu wenig an die Anzahl der Minuten gehalten hat, die für Pflegepersonen vorgegeben waren. So und so viele Minuten für die Medikamentengabe, so und so viele Minuten für die Körperpflege und so viele Minuten für den Toilettengang. Er wurde also versetzt, weil er sich zu sehr ums Menschliche gekümmert hatte.
Bei dieser Geschichte frage ich mich, wie viel Zeit und Mühe es kostet, sich diese Zeit für den Kontakt nicht zu nehmen. Laura May.
Das ist ja manchmal dieses Paradox, was wir auch häufig am Telefon hören, ne? Sei es jetzt in so Kontexten wie Pflegeheim, immer so dieses, ja, dafür haben wir keine Zeit. Aber dass eigentlich, indem sich eben nicht dieses bisschen Zeit genommen wird, gut in den Kontakt zu kommen. Ich weiß auch nicht, warum sich das so hartnäckig irgendwie hält. Ja, also abarbeiten, verrichten und gar nicht miteinander zu gucken. Und es braucht vielleicht, ja, manchmal ein kleines bisschen mehr mit einer Person mit Demenz, aber wahrscheinlich gar nicht mal so viel.
Schön ist es, wenn gelacht werden kann, wie auch eben in der Geschichte mit dem Dicken. Humor kann sehr oft sehr hilfreich sein. Hier der Auszug aus dem Bericht einer leider schon verstorbenen Angehörigen, die eine Selbsthilfegruppe besuchte. Geschickt wurde er von Christa Matter, der ehemaligen Geschäftsführerin der Berliner Alzheimer Gesellschaft. Die Dame schreibt von dem Morgen, an dem ihr Mann aus der Häuslichkeit in ein Pflegeheim zog.
Die Atmosphäre in der Selbsthilfegruppe schuf eine Vertraulichkeit, in der sich die, die sich dort trafen, öffnen konnten. Manche mehr, manche weniger. Fast das Beste, was ich dort gelernt habe, war, komische Situationen getrost frei als komisch zu erkennen und bei allem Respekt für meinen Kranken herzlich zu belachen, wenn sie passierten. Mein ganz und gar verwirrter Mann konnte oft fröhlich lachen. Ich konnte ihm heiter begegnen. Das hatte ich alles dort gelernt. Und so war sein Abschied von zu Hause, weil seine Betreuung meine Kräfte überstiegen hatte, ein fröhlicher Moment. Er frühstückte, was ich ihm zurechtgemacht hatte, und ich schlüpfte unter den Tisch, um ihm beim Winterstiefel anziehen zu überlisten. Draußen lag hoher Schnee. Den ersten Fuß flink in den Stiefel zu heben gelang. Schon war der Schuh zugeschnürt. Aber der zweite Fuß, eisern stand er am Boden. Gewalt hätte nur Gegengewalt erzeugt, das war mir klar. Aber nur ein Stiefel war auch keine Lösung. Plötzlich kam mir das Komische der ganzen Situation in den Sinn und ich musste lachen. Und laut lachend richtete ich mich auf, guckte über die Tischkante und da lachten wir beide und im Lachen löste sich der Fuß. Ich buxierte ihn mühelos in den Stiefel, wir zogen die Mäntel an und marschierten heiter los zum Pflegeheim.
Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, also der Humor, ne? Also der klang ja auch in anderen Geschichten an, auch beim Dicken. Also Lachen ist einfach auch eine tolle Ressource, oder der Humor ist so eine tolle Ressource. Und die auch zu nutzen, ist immer gut, wenn einem das gelingt. Weil manchmal haben wir die Wahl. Es kann wirklich Situationen geben und in der Begleitung und Betreuung von einem Menschen mit Demenz vielleicht noch mal mehr. Also entweder fange ich jetzt an zu heulen oder ich fange an zu lachen. Und wenn man sich dann fürs Lachen entscheiden kann, man kann damit wirklich irgendwie so Situationen entspannen, entschärfen. Und das zeigt es ja auch irgendwie hier sehr schön. Und es geht natürlich nicht um irgendein Auslachen. Es geht um einen Respekt. Und Komik tritt irgendwie auf. Und auch Menschen mit Demenz können lachen noch lange und Freude empfinden. Und es löst Anspannung. Es erzeugt ein positives Gefühl. Und man lacht gemeinsam. Ist irgendwie auch wieder eigentlich in Kontakt sein. Lachen löst auf, eine Heiterkeit, eine Fröhlichkeit. Das ist etwas, was immer gut tut. Und dafür auch so eine Sensibilität zu haben für komische Situationen, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und natürlich, manchmal kann Weinen auch erleichtern. Ja, klar.
Manchmal ist es schwierig, die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und die Erfordernisse zusammenzubringen. Ganz konkret, wenn sie sich zum Beispiel weigern, genug oder überhaupt zu trinken. Das kennt auch Uli Zeller. Er ist Demenzseelsorger und Autor. Mehr zu ihm in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Herr Zeller hat uns die Geschichte »Günther trinkt nichts mehr« geschickt.
Beate grübelt. Die 79-Jährige betreut ihren Ehemann. Er leidet an einer vaskulären Demenz. Und dabei tut ihm Flüssigkeit so gut. Doch halt, eine Sache fällt ihr ein. Da trinkt ihr Günther immer. Wenn sie ins Restaurant gehen, dann bestellt er ein Bier. Und es muss gar nicht immer ein richtiges Bier sein, also eines mit Alkohol. In den letzten Jahren hat Günther entdeckt, alkoholfreies Hefeweizen, das schmeckt auch. Am besten schön gekühlt im Sommer. Sitzt er im Restaurant, dann trinkt er es leer. Auf einen Zug. Zu Hause aber trinkt er nichts. Erst recht nicht, wenn Beate ihn auffordert. Da wird er ärgerlich, haut mit der Faust auf den Tisch, sagt, lass mich doch in Ruhe. Ins Restaurant will Beate jetzt aber nicht jeden Tag mit ihrem Mann gehen. Am nächsten Tag trifft Beate ihre Nachbarin. Wir haben uns schon so lange nicht mehr getroffen. Willst du nicht mal vorbeikommen? Naja, seit das mit Günther so schwierig geworden ist. Dann bring ihn doch einfach mit. Gerne. Morgen Mittag, wenn du mir eine Freude machen willst, serviere Günther ein Glas alkoholfreies Hefeweizen. Und was passiert? Am nächsten Tag sitzen sie auf der Terrasse. Günther blinzelt in die Sonne, lächelt. Die Nachbarin serviert ein Glas alkoholfreies Hefeweizen, wie gewünscht. Und Günther? Er trinkt es leer. In einem Zug, er rülpst genüsslich. So wurde die Nachbarin zu einer neuen Anlaufstelle. Wenn Günther wieder mal nicht trinken wollte, dann machte sie einen Ausflug auf die Terrasse der Nachbarin. Und dann hatte es geklappt mit dem Trinken. Beate war dabei wichtig, ehrlich zu sein. Sie sagte, ich gaukle meinem Günther nicht vor, dass wir in ein Restaurant gehen. Obwohl ich glaube, dass er den Ort nicht erkennt und denkt, wir sind tatsächlich in einer Gaststätte. Ich lasse ihn mit seinen Empfindungen einfach so stehen, ohne ihn zu korrigieren.
Und das ist nicht Lügen, Laura May.
Ja, genau. Also das ist so zu gucken in die Biografie und eben das zu finden, Situationen, die man so ein bisschen übertragen kann und sich das auch ein Stück weit zunutze zu machen. Es geht nicht darum, ihn hinters Licht zu führen. Für ihn war jetzt zur Nachbarin gehen, auf der Terrasse sitzen, vom Gefühl ähnlich wie im Restaurant. Das muss jetzt nicht nochmal extra thematisiert werden. Die Flüssigkeitszufuhr ist halt auch wichtig. Und wenn das darüber ohne jetzt Diskussion rein oder so aufdrängen, was ja auch bei vielen pflegenden Angehörigen auch wirklich Stress erzeugt. Gerade das wenige Trinken und was soll ich denn noch machen? Und das ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Und wenn man da irgendwie einen Weg findet, zumindest teilweise, manchmal, man kann ja nur sicherlich auch nicht andauernd zur Nachbarin gehen, aber oder vielleicht eben an den Tagen, wo es besonders schwer ist, kann das ein Ausweg sein. Und der ist für alle irgendwie doch erleichternd. Dann kamen sie mit der Nachbarin auch nochmal wieder ein bisschen enger in Kontakt. Er war dabei und also können sich auch neue Situationen ergeben.
Hier noch eine Einsendung, in der es darum geht, kreativ mit schwierigen Situationen umzugehen. Viele Angehörige haben mir erzählt, dass sie Lebensmittel im Haushalt von Menschen mit Demenz finden, die nicht mehr genießbar sind. Das kennt auch Marion Dobasek.
Eine Zeit lang war das Entsorgen verdorbener Lebensmittel bei meiner Mutter kaum möglich und das trotz offensichtlichem Schimmelbefall. Doch dann stellte sich heraus, dass Spenden für andere ein Motiv für sie war, das sie in ihrer Situation noch abrufen konnte. Ja, es wurde sogar von ihr angeregt, die alten Lebensmittel zu spenden. Und das war die Lösung für das Problem. Lustigerweise war es dann immer der Schwiegersohn, der freundlich mit den verschimmelten Spenden bedacht wurde. Aber immerhin, die zehrenden Diskussionen waren damit endgültig beendet.
Also das hat mir tatsächlich auch gut gefallen, weil es sehr exemplarisch, sehr gut zeigt, worum es manchmal geht. Also was ist das Motiv? Hier ist das Motiv eben Spenden, an die Spendenbereitschaft der Mutter zu appellieren. Dieses Empfinden des Wegnehmens und dann fängt man womöglich an zu diskutieren und zu streiten und das hinterlässt ja auch dann irgendwie so ein unschönes Gefühl. Aber wenn man so ein anderes Motiv finden kann, wo dann die Person doch eben loslassen kann und wenn man die Möglichkeit hat zu spenden, ist es doch eigentlich auch was Schönes. Finde ich hier irgendwie sehr gelungen und ich sehe es eher so als Kreativität. Also kreativ mit Situationen umzugehen und die reine, pure Wahrheit hilft uns hier nicht weiter. Ja, und das gibt es ganz oft in der Demenz. Und da so ein bisschen einen kreativen Umgang mitzufinden, ist dann eigentlich für alle Beteiligten leichter und meines Erachtens auch erlaubt. Wenn es eben die Diskussion und dann auch die schlechten Gefühle, die dadurch entstehen können, minimieren kann.
Manchmal überfordern uns Situationen oder Wünsche von Menschen mit Demenz. Wenn eine Dame mit Demenz gerne wieder ans Steuer möchte, ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Nochmal Uli Zeller.
Thomas ist bei seiner Oma zu Besuch. Er hat sein neues Auto dabei, einen Mercedes, ein Prachtstück, ein richtiger Oldtimer. Da sagt die Oma, ich würde so gern mal wieder Auto fahren. Sie schaut aus dem Fenster, die Edelkarosse funkelt in der Sonne, Omas Augen leuchten. Das Problem? Oma ist dement und das Auto ist teuer, sehr teuer. Der Enkel atmet tief durch, er bleibt ganz ruhig, sagt, komm Oma, wir gehen zum Auto. Die anderen von der Familie halten die Luft an, schlucken, werden blass. Wie geht das zusammen? Ein wertvolles Auto und eine demente Oma. Thomas half seiner Oma, er hielt sie an der Hand, gemeinsam gingen sie zur Edelkarosse. Sie liefen drumrum, Oma lächelte. Der Enkel öffnete die Türen, half der Oma auf den Fahrersitz, selbst nahm er nebenan Platz. Der Enkel sagte, ich stell dir den Sitz noch etwas höher und noch etwas nach vorne. Und jetzt die Spiegel. Schau mal in die Spiegel, Oma. Siehst du was? Die Oma strahlte. Ja, ich sehe. Und sie lächelte vor sich hin. Beide blieben sitzen. 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Nichts passierte. Dann sagte Thomas, so, und jetzt haben wir alles eingestellt. Fahren können wir dann ja morgen. Die Oma nickte. Schön, sagte sie. Und dann ließ sie sich zurückbegleiten. Das Fahrzeug hatte keine Schramme. Die Familie staunte über die Weisheit des Enkels und alle waren glücklich. Auch die Oma. Diese Geschichte ist wirklich so passiert. Das Einzige, was nicht so war, ist, dass es sich um einen Mercedes gehandelt hat. Es wäre aber zu umständlich gewesen, das in der Geschichte zu erklären. Aber das Auto war für den Enkel genauso wertvoll, wie für manch andere ein Mercedes ist.
Auch eine sehr schöne Geschichte. Und was ich daran so mochte, dass der Enkel atmet tief durch. Er blieb ganz ruhig. Und ich glaube, dieses Ruhigbleiben, kurz für sich innerlich zu sortieren, Vertrauen zu haben in sich und in seine demenzerkrankte Oma, Mut zu haben, sich jetzt darauf einzulassen, mit offenem Ergebnis. Und wenn man so eine Haltung hat, das kann funktionieren, wie es hier funktioniert hat. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil der Enkel wird sich wahrscheinlich sein Leben lang an diese Geschichte erinnern und die ganze Familie.
Und manchmal passieren im Umgang mit Menschen mit Demenz ganz unerwartete Dinge. Die selbstständige Seniorenassistentin Kira Ruthart besucht seit einigen Monaten eine hochbetagte, demenzerkrankte Dame in einem Pflegeheim. Sie schreibt, dass die Kommunikation normalerweise sehr eingeschränkt ist.
Als selbstständige Seniorenassistentin besuche ich seit einigen Monaten eine hochbetagte, demente Dame in einem Heim. Die Kommunikation ist dementsprechend sehr eingeschränkt. Kürzlich konnte ich einen Treffer landen, der mich doch sehr gerührt hat. Sie hat als Kind und Jugendliche in Bad Cannstatt gewohnt. In meinem Fundus gibt es ca. 100 Jahre alte Postkarten mit Motiven aus Bad Cannstatt, die ich ihr vorlegte. Die Gesichtszüge meiner lieben alten Dame hellten sich auf. Sie zeigte auf ein Motiv mit einem Geschäft in der Marktstraße, wohin ihre Mutter ihr verboten hatte, hinzugehen. Zudem konnte sie einige der in Sütterlin-Schrift geschriebenen Zeilen vorlesen. Und das war für mich ein Alltagswunder.
Solche Sachen sind natürlich tatsächlich geeignet, alte Gegenstände oder Bilder oder Postkarten, wie hier auch, Erinnerungen zu wecken und selbst bei demenzkranken Personen, die schon relativ weit in ihrer Demenz sind. Und hier ist es ja eben auch gelungen, so ein Fenster der Erinnerung zu öffnen. Und wie positiv, ne? So dieses Lächeln, sowas überträgt sich ja dann auch. Ne? Die Seniorenassistentin hat gemerkt, ne, dass sie einen Zugang kriegt und wie schön das ist, da nochmal so ein Erleben zu beobachten, eine Freude zu beobachten. Also für beide ist es positiv und schön und wie sie ja auch sagt, das war für mich ein Alltagswunder. Also das gelingt sicherlich nicht immer, aber das kann durchaus passieren, auch noch in der fortgeschrittenen Demenz. Also es ist immer ein Versuch auch wert, das immer mal wieder zu probieren mit Gegenständen, mit Bildern und ja, auch eine schöne Geschichte.
Und was immer eine gute Grundlage ist, ein liebevoller Umgang. Die Sendung hat mit Frau Hanneka Wall begonnen und soll mit ihr enden. Ich glaube, wir können alle viel von ihr lernen.
Ich mache es mit viel Liebe. Es fordert mich heraus. Ich mache auch Fehler. Die gestehe ich mir aber auch zu. Versuche aber daraus zu lernen. Kann auch gut gehen. Wir bewegen uns viel. Wir machen Übungen am Campingplatz, was wir immer noch tun. Ich fahre das Wohnmobil zum Campingplatz. Und dann machen wir da Physiotherapie in der Früh. Gemeinsam bewegen wir uns sportlich am Boden auf so Matten. Der Hund ist immer dabei. Also wir haben ganz viele Dinge, die uns tragen. Ich wachse an dieser Krankheit auch. Wir haben sogar noch geheiratet. Ein Jahr, nachdem wir von der Demenz wussten, haben wir sehr romantisch mit unseren ganzen Enkelkindern, 8 Enkelkinder, 9 Kinder und Schwiegerkinder, haben wir geheiratet. Der Bürgermeister hat uns getraut. Also wir haben ganz, ganz viel Glücksmomente. Und wenn es nur einer am Tag ist, an dem wir uns freuen, ja, wir haben eine gute Zeit. Und ja, wir leben mit der Demenz und wir leben damit so gut wir können. Und ich bin so dankbar, dass ich ihn habe und dass wir noch Zeit miteinander haben.
Ich danke allen Einsenderinnen und Einsendern sehr dafür, dass sie ihre persönlichen Erlebnisse mit uns geteilt und damit hoffentlich viele Hörerinnen und Hörer inspiriert haben. Und ich danke Cornelia Brückner und Christian Richter dafür, dass sie Beiträge eingelesen haben. Ein paar weitere Anregungen finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Das Thema dieser Sendung wurde vorgeschlagen, Sie haben es gehört. Also, wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss noch eine Werbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
In schwierigen Situationen kann Humor ein Weg sein, um mit ernsten Themen umzugehen. Wird man beim Arzt mit der Diagnose Demenz konfrontiert, werden Betroffene, Angehörige und Freunde in genau so eine schwierige Situation geworfen. Der Alltag wird umgekrempelt und neue Herausforderungen entstehen. Mit ihrem Demenz-Postkartenkalender verbinden der Cartoonist Peter Geimann und der Gerontologe Prof. Dr. Thomas Klee das Thema Demenz mit Empathie, Verständnis und Humor. Jährlich greifen ihre 12 Cartoons Alltagsmomente von Menschen mit Demenz auf, beleuchten sie mit einem humorvollen Blick und bauen so Berührungsängste ab. Sie zeigen damit, dass Humor nicht nur zum Lachen da ist, sondern auch zum Nachdenken anregt und das gesellschaftliche Gespräch fördern kann. Das gemeinsame Schmunzeln entspannt, nimmt die Schärfe aus der Situation und erinnert uns daran, dass das Leben trotz Herausforderungen voller wertvoller Momente ist. Auf der Internetseite www.med-verlag.de finden Sie weitere Informationen.